Willkommen beim Podcast Souverän in der digitalen Hochschullehre – Ideen aus Niedersachsen. In diesem Podcast geht es um den souveränen Einsatz von digitalen Technologien in der Hochschullehre. Was sind dabei die Herausforderungen und die Möglichkeiten? Wir sprechen mit Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitenden an Service- und Support-Einrichtungen. Erfahrungen, Best Practices und Vision – das und viel mehr soll zur Sprache kommen. Lassen wir uns die Zukunft von Lehre und Studium gemeinsam gestalten.
In unserem Podcast haben wir heute Lars Kieso von der Universität Osnabrück zu Gast. Lars, kannst du ein paar Worte zu dir sagen, bevor wir inhaltlich einsteigen?
Ja, klar. Genau, ich bin Lars Kieso. Ich arbeite seit Anfang des Jahres wieder an der Osnabrücker Universität. Das heißt allerdings, dass ich schon lange irgendwie auch die Uni kenne und auch früher schon mal für die Uni gearbeitet habe und zwischenzeitlich einen ungefähr 9 Jahre lang Exkurs gemacht habe. In der Zeit habe ich andere Hochschulen betreut, auch international. Und ja, genau, jetzt wieder zurück in dem Technikteam des Virtuos.
Kannst du vielleicht nur ganz kurz sagen, was Virtuos bedeutet für unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, natürlich. Also genau, das Virtuos kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das E-Learning-Zentrum der Universität Osnabrück. Das stimmt nicht ganz, weil das Institut auch tatsächlich noch mehr Funktionen hat als das. Aber ich glaube, das ist so ein ganz guter Anlaufpunkt. Also wir kümmern uns zum einen um digitale Dienste und auch dem Betrieb von digitalen Diensten. Da bin ich auch drin in dem Bereich. Aber eben auch schon um so Sachen wie Hochschul Didaktik, wie Campusmanagement und so weiter. Also da merkt man auch schon, dass es ein bisschen weiter geht als der reine klassische E-Learning-Dienstleister an der Uni. Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung davon.
Kannst du vielleicht zum Einstieg ganz kurz sagen, was Open-Source-Software überhaupt bedeutet? Denn das ist das Thema für heute und deshalb bitte ich dich ganz nett drum.
Ganz genau. Deswegen habt ihr mich ja eingeladen. Es wäre jetzt schlecht, wenn ich sagen würde, kann ich nicht. Genau. Also Open Source Software hat eigentlich eine lange Tradition. Also ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt gerade neu aufkommt und so weiter. Und im Grunde genommen geht es da um 3 Aspekte, würde ich sagen. Tatsächlich ist es so, dass, wenn man sich sowas ganz akribisch anguckt, man noch viele Unterschiede zum Beispiel zwischen Open Source Software und Fire Software herausstellen müsste. Das werfe ich aber heute einfach mal alles über den Haufen und möchte es möglichst einfach halten. Das heißt, im Grunde genommen sind so diese 3 Aspekte, wenn man heutzutage über Open Source Software spricht, zum einen ein rechtlicher Aspekt, das ist die Lizenz. Das klingt super langweilig, ist aber tatsächlich super wichtig, denn der rechtliche Aspekt ist so ein bisschen, dass ich zum einen durch Lizenzen, und das sind eben Open Source Lizenzen, Rechte an Software kriegt und aber auch natürlich ein paar Pflichten habe. Und was Open Source Software ausmacht, ist eben, dass diese Lizenz mir garantiert zum Beispiel, dass ich Software nutzen kann, auch uneingeschränkt nutzen kann. Das heißt, kann nicht jemand ein Jahr später sagen, oh du übrigens, ich habe dir da die Software mal gegeben, du musst aber jetzt Lizenzkosten zahlen oder du darfst sie jetzt nicht mehr weiter nutzen oder sowas. Das, was ja sonst häufig bei proprietärer Software durchaus der Fall sein könnte. Also gerade Lizenzkosten ist jetzt nichts, was ungewöhnlich ist. Diese Lizenzen bei der Open Source Software garantieren mir eben diese Freiheiten, dass ich da tatsächlich das weiter nutzen kann. Und dazu gehören auch noch ein paar andere Sachen, die in dieser Kategorie reinfallen, damit sich eine Open Source Software auch quasi Open Source Nutzer Software nennen darf. Und das sind halt auch noch so Sachen wie, ich darf es auch weitergeben, ich darf es auch verändern und so weiter. Das heißt, es gibt einfach so ein paar grundsätzliche Sachen, die da erfüllt werden mussten. Und das ist erstmal auf rechtlicher Ebene tatsächlich die Lizenz, die da dran hängt. Und das ist auch so ein bisschen, wenn man es ganz, ganz streng nimmt, der Kernaspekt davon. Das ist aber heutzutage tatsächlich auch nicht alles. Zum einen kommt tatsächlich so ein bisschen so ein, ich sag mal, politischer Gedanke tatsächlich da auch mit rein. Wenn ich mir, weiß ich nicht, mein neues Regal Regal kaufe, dann kann ich natürlich da hingehen und mein Regal bunt anmalen und es irgendwie umbauen und sonst was. Eigentlich möchte ich sowas natürlich mit Software gegebenenfalls auch machen. Wenn ich mir meine Software kaufe, dann wäre es irgendwie schön, wenn ich die verändern kann, an mich anpassen kann und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Gedanke, wenn ich Software bekomme, dann möchte ich da auch was mitmachen können und die nicht nur nutzen, sondern auch verändern und so weiter. Das ist so ein bisschen dieses politische Nutzen dahinter. Und heutzutage, auch wenn es klassischerweise eigentlich gar nicht dazu gehört, würde ich auch noch sagen, ist ein großer Aspekt von Open Source heute die Communities um die Software. Weil gerade mit den großen Plattformen wie GitHub, GitLab und so weiter, eben um diese Open-Source-Software-Projekte auch in große Communities entstanden sind von Leuten, die gemeinsam an Dingen arbeiten, die gemeinsam Sachen nutzen, sich auch gegenseitig helfen und so weiter. Und ja, während das im klassischen Sinne eigentlich unabhängig von dem reinen Open-Source-Gedanken ist, gehört das heutzutage eigentlich so ein bisschen dazu. Das heißt, das Ganze kann übrigens auch durchaus monetarisiert sein, das ist gar nicht ausgeschlossen, aber es ist eben so ein bisschen etwas, was frei ist, was Leuten eben die Möglichkeit gibt, Sachen zu bearbeiten und so weiter. Das ist erstmal so, wenn man über Open Source Software spricht, ohne jetzt, wie gesagt, in die ganzen Kleinkram-Details zu gehen, das, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, vielen Dank für deutlich mehr Licht in das Dunkeln irgendwie reinbringen. Wie bist du denn persönlich auf das Thema gekommen?
Ich bin tatsächlich so ganz, ganz langsam da reingefallen. Und zwar habe ich schon als Jugendlicher Software entwickelt, damals dann eher so für irgendwelche kleinen Unternehmen, Webseiten, für unseren Sportverein und was weiß ich was. Und da habe ich natürlich auch schon geguckt, was gibt es so, wo kann man vielleicht auch Sachen daraus lernen. Damals war ich nicht unbedingt der beste Entwickler, aber ich meine, das ist niemand, wenn man gerade anfängt. Und Open-Source-Projekte sind einfach gut, um da gegebenenfalls auch mal den Anschluss zu kriegen, reinzugucken und so weiter und so fort. Damals hatte ich aber auch überhaupt nicht das Mindset von, ich mache irgendwie Open-Source oder ich bin da irgendwie in einem Open-Source-Projekt drin oder sonst was, sondern es war einfach so ein, da ist irgendwas, da kann ich mal reingucken und so weiter und so fort. Für mich ist es dann auch in meiner professionellen Karriere allerdings tatsächlich erst mit meinem ersten studentischen Job zu was geworden, wo ich mir auch wirklich bewusst geworden bin, da gibt's diese Open-Source-Projekte, da kann man auch Sachen machen. Und der erste Job war auch tatsächlich für mich damals am Virtuos wiederum. Also gesagt, ich habe so einen kleinen Bogen geschlagen. Und da bin ich in einem größeren Open-Source-Projekt reingekommen, wurde auch bezahlt dafür, daran zu arbeiten und habe dann ganz, ganz viel darüber gelernt, wie diese Projekte funktionieren, wie man die auch an Hochschulen in Einsatz bringen kann, wie auch so internationale Projekte zusammen funktionieren, weil es ja meistens internationale Communities sind, die dann auch irgendwie zusammenarbeiten müssen, plus eben Entwicklerinnen und Entwickler von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Einrichtungen, was super spannend ist. Ja, und dann bin ich auch so ein bisschen da drin geblieben und an diesem Thema geblieben, weil es halt auch, wie gesagt, total interessant ist, als Entwickler daran teilzuhaben. Aber eben auch später in meiner Funktion als Beratung für Hochschulen und sonst was, dass man einfach geguckt hat, okay, was kann man da machen, was kann man mit eben Open-Source-Projekten lösen, was kann man mit proprietären Sachen lösen, wo sind die Vor- und Nachteile von dem einen oder dem anderen.
Das ist ja wunderbar. Auf die Vor- und Nachteile kommen wir noch. Du hattest dieses plastische Beispiel mit dem Regal und mit den mit der Farbe, die du selber anpassen möchtest, gegebenenfalls. Hochschulen haben sicherlich einige sehr spezifische Bedürfnisse und Anforderungen an Open-Source-Software. Welche sind das? Was würdest du sagen? Und was beeinflusst diese Bedarfe sozusagen?
Also das spezielle Anforderung gilt natürlich nicht immer nur für Hochschulen. Das gilt auch natürlich für ganz, ganz viele andere. Aber ja, klar, auch Hochschulen haben spezielle Bedürfnisse. Und Zum einen ist das natürlich die Nutzerbasis, die sicherlich anders ist als zum Beispiel in einem Unternehmen. Das heißt, ich habe immer diese klassischen Gruppen. Ich habe irgendwie meine Studierenden da, ich habe irgendwie meine Lehrenden da, ich habe irgendwie meine Angestellten da. Und ich muss mit all diesen drei Gruppen, die auch durchaus unterschiedliche Anforderungen haben, immer so ein bisschen jonglieren. Zum anderen ist aber sicherlich eins der großen und wichtigen Themen bei Hochschulen etwas, was an das wahrscheinlich viele überhaupt nicht denken. Und das ist Integration. Das ist Integration in dem Sinne, dass Hochschulen schon sehr, sehr viel digitale Dienste bereitstellen heutzutage. Das ist auch gerade mit der Pandemie nochmal super viel mehr geworden. Und dass diese digitalen Dienste heutzutage ja auch wirklich Infrastruktur darstellen. Also wenn ich plötzlich mein Hörsaalgebäude schließen müsste, würden sich ganz, ganz viele Leute beschweren. Aber ganz genauso viele Leute, wenn nicht noch mehr, würden sich darüber beschweren, wenn ich plötzlich mein Lehrmanagementsystem abschalten müsste und sagen würde, ja, das ist übrigens jetzt 2 Wochen nicht erreichbar. Das heißt, das ist einfach Infrastruktur. Und das, was wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, auch bei dieser Infrastruktur, ist, dass diese einzelnen Komponenten eben gut zusammenarbeiten. Und das heißt, ein großes Bedürfnis von Hochschulen ist immer Integration. Ich möchte mich an einer Stelle einloggen und möchte dann an ganz vielen Stellen möglichst mich nicht mehr einloggen müssen, sondern direkt die Sachen an einer Stelle haben. Die sollen verlinkt sein. Ich möchte dann auch möglichst die Funktion übergreifend nutzen und so weiter und so fort. Also das ist ganz häufig das, was man sieht. Hey, hier, wir würden gerne dieses neue Tool einführen. Wir würden das jetzt aber ungern nur noch irgendwo hinstellen, wo niemand so ganz genau weiß, wo das dann ist, sondern wir hätten das gerne erreichbar aus unserem Lernmanagementsystem zum Beispiel oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, das ist, glaube ich, schon was nicht einzigartig für Hochschulen ist, was aber schon etwas ist, was sehr, sehr stark da nachgefragt wird eben.
Ja, vielen Dank. Du hast ja beide Welten kennengelernt, die proprietäre Welt und sozusagen und die Open Source Welt. Welche Vorteile bietet der Einsatz von Open Source Software an den Hochschulen im Vergleich zu proprietärer Software? Was meinst du?
Also fairerweise muss man natürlich sagen, irgendwie, es gibt für beides Argumente. Es gibt Vor- und Nachteile für beides. Wenn wir jetzt einfach mal den Vergleich machen und sagen, hey, hier, warum ist vielleicht Open Source an manchen Stellen cooler? Und genau darauf schauen, dann ist es eben genau diese Anpassbarkeit. Das heißt, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, mir da Software einkaufe, dann kann ich da vielleicht sagen, hey, hier, wir brauchen eben zum Beispiel diese Integration und wir geben euch, weiß ich nicht, 10.000 Euro, kriegt ihr das hin, da die Anpassung für zu machen. Und bei einem kleinen Unternehmen könnte es gut sein, dass sie sagen, ja, kriegen wir vielleicht hin. Wenn wir dann sagen, ja, und wir hätten gerne, dass das auch zukünftig, wenn wir mal ein Update machen und so drin sind, dann sagen wir, ja, gut, vielleicht machen wir 20.000 draus, aber dann haben wir es auch drin. Das kann bei größeren Unternehmen, also gerade wenn man so in dem Bereich die großen Infrastruktur-IT-Unternehmen, Google, Microsoft, Cisco und Co. ist, dann kann ich da als kleine Hochschule natürlich hingehen und sagen, ich hätte da gerne eine Integration, dann sagen die, ja, sonst egal. Und bei Open-Source-Projekten ist es so, dass ich da natürlich super viel anpassen kann. Also im schlimmsten Fall kann ich eben selber hingehen und sagen, okay, ich brauche folgendes Ding, ich passe das jetzt einfach für mich an und lasse das bei mir laufen. Im schlimmsten Fall deswegen, weil im besten Fall ist es sogar so, dass ich nicht die einzige Hochschule bin, die das braucht, sondern ich kann mich dann mit mehreren auch zusammentun und einfach sagen, okay, wir bauen das da ein. Damit wird das auch vom Projekt irgendwie dann in der Regel weiter gepflegt. Wir können das alle gemeinsam nutzen und haben das dann ganz genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Und da hat man natürlich total viel Einfluss drauf und das ist super gut. Und das hilft natürlich auch, wenn man solche Sachen einführt. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Ein anderer Vorteil ist natürlich, dass ich auch so ein bisschen gucken kann, wie viel muss ich da jetzt reinstecken. Also bei ja, keine Ahnung, wenn ich mein Cisco WebEx kaufe, dann ist es ganz einfach. Dann sagt mir WebEx, okay, ihr zahlt jedes Jahr so und so viel Geld. Entweder zahlen wir das Geld und wir haben das, oder wir zahlen das Geld nicht, dann haben wir das halt nicht. Bei den Open-Source-Projekten ist es häufig so, dass die erstmal an sich kostenlos sind. Das heißt, ich kann die bei mir in Einsatz bringen, ich kann die bei mir benutzen und muss dafür nichts zahlen. Das heißt nicht, dass die ganzen kostenlos benutzt werden können, weil natürlich zahle ich für das Aufsetzen und so weiter auch. Entweder zahle ich dann mit eigenen Ressourcen, die ich da reinstecke, eben Leute, die bezahlen, die das hochziehen. Oder ich kann natürlich auch zu anderen Leuten gehen, die sagen, hey, hier, wir können euch das aufsetzen, gibt uns Geld dafür. Ne? Das heißt eben, ich zahle dafür trotzdem, aber ich habe eben die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, es läuft gerade bei uns, wir sind gerade dieses Jahr mal ein bisschen knapp bei Kasse, wir haben irgendwie andere wichtige Projekte und so weiter. Das heißt, dieses Jahr setze ich das einfach nur auf, okay, die minimale Maintenance, die ich da brauche. Und das ist natürlich was total gut ist. Das heißt, ich bin einfach da auch flexibler mit meinem Budget, kann da ein bisschen gucken. Und das ist an solchen Stellen natürlich auch total super. Das heißt, zum einen kann ich eben gucken, wie will ich es weiterentwickeln. Zum anderen kann ich eben aber auch Ressourcen, also geldtechnisch und so weiter, gucken, wie will ich das Ganze dann einsetzen und so weiter. Genau, und der letzte Punkt ist dann eben auch einfach so dieser Community-Gedanke, ich kann mich mit anderen Hochschulen zusammentun, ich kann auch gucken, wie ich das weiterentwickeln will. Das ist natürlich auch total gut, weil ich dann auch ganz genau mir überlegen kann, hey, hier, da, wir wollen, dass das in diese Richtung weiterentwickelt wird und so weiter und so fort. So, und letzter Punkt vielleicht noch, auch ein Vorteil, wenn ich mir etwas von einem Unternehmen einkaufe, dann hängt alles natürlich an diesem Unternehmen. Das heißt, das ist sicherlich kein Problem, wenn ich irgendwie was bei Microsoft einkaufe, dass Microsoft morgen pleite geht. Das ist relativ unwahrscheinlich. Wenn ich mir aber was von einem kleinen Unternehmen oder sowas hole, dann kann das durchaus mal passieren, dass das Unternehmen pleite geht oder sagt, ja, du, irgendwie lohnt sich das gerade für uns nicht, diesen Dienst weiter zu betreiben. Wir beenden das jetzt. Und dann steht man natürlich da und da kann man auch nicht sagen, aber wir wollen gerne weitermachen. Also kann man sagen, hilft aber nicht. Und das ist natürlich was, wo ich bei Open Source die Absicherung habe. Selbst wenn ich mir das von einer Firma installieren lasse zum Beispiel und mir das Support einkaufe und sonst was, im schlimmsten Fall kann ich das immer noch selber weiter betreiben oder mir jemand anders suchen, der das für mich betreibt, weil ich darf diese Software ja einfach weitergeben. Und das heißt, da habe ich nochmal so eine zusätzliche Absicherung, was in diesem ganzen Thema gibt, was ich eben bei proprietärer Software nicht unbedingt habe.
Ja, vielen Dank für diese wirklich hilfreiche Erklärung. Also das hat mir auch wirklich sehr geholfen, die Gedanken zu sortieren. Würdest du aber sagen, dass dieser community-basierte Ansatz zu besonders innovativen Lösungen führt, alleine aufgrund von dieser Schwarmintelligenz sozusagen?
Es wäre schön, wenn ich das sagen könnte. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich auf beiden Seiten. Also tatsächlich, wenn ich sage, ich will was super Innovatives haben, dann kann das durchaus sein, dass das bei Open Source dabei ist. Das kann aber genauso gut sein, dass das bei Open Source nicht dabei ist, weil das liegt halt ganz daran, was ich machen will. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die letzten KI-Sachen angucke, die waren nicht zuerst im Open-Source-Bereich da und die waren unter anderem deswegen nicht im Open-Source-Bereich da, ist jetzt so meine persönliche Behauptung, weil da natürlich unglaublich viel Kapital am Anfang reingeflossen ist, zu sagen, okay, wir versuchen da was zu machen, wir haben hier irgendwie so Venture Capital, holen damit ganz viel raus und wir machen mal ganz viel ins Blaue in der Hoffnung, dass sich das Ganze nachher für uns rentiert. Und solche großen Finanzsachen hat man natürlich in der Open-Source-Welt eher seltener. Und das heißt, an der Stelle kann man eigentlich auch durchaus sagen, an ein paar Stellen ist nicht Open Source eben durchaus innovativer deswegen, weil sie haben dann die Möglichkeit, da ganz, ganz viel rumzuprobieren. Und ich kann das Ganze aber übrigens auch umdrehen, denn gerade im kleineren Maße oder im spezielleren Maße ist es so, dass Open Source durchaus kreativer sein kann, als da eben so ist, dass A, können sich Leute irgendwie zusammensetzen und sagen, hey, hier, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben eben vielleicht nicht den großen Druck dahinter, dass das sofort Geld rauswerfen muss, sondern wir haben gerade, wenn es jetzt, wir sind hier jetzt im Hochschulkontext, wir haben vielleicht irgendwelche Projekte eingeworben, wo wir sowas mal einfach ausprobieren können. Und in dem Sinne kann sowas auch durchaus mal viel, viel innovativer sein und was rauswerfen, was gerade so ein Standard Business-Konzept dann eben nicht rausgeworfen hätte. Aber ihr merkt schon, das kann einfach in beide Richtungen gehen. Und ich würde jetzt nicht sagen, Open Source ist innovativer oder Open Source ist eben nicht innovativer. Ich glaube, das ist relativ unabhängig davon. Und ja, ihr merkt schon an dem Beispiel, es geht beides halt.
Beides geht, alles klar. Und jetzt sind wir auch direkt bei irgendwelchen Bedenken, Fallstricken und Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung von Open Source Software ergeben. Wenn es sowas gibt, nochmal zusätzlich, wie könnte das überwunden werden?
Wenn es sowas gibt wie Fallstrecke, wie könnte das überwunden werden? Ich glaube, also zuallererst muss man immer gucken, was sind Fallstricke bei Einführen. Der allererste Fallstrick ist manchmal die Vorurteile von Leuten. Und die gibt's durchaus noch und die gehen auch von bis. Denn manchmal unterhält man sich mit Leuten und alles, was Open Source ist, ist erstmal das kleine Hobbyprojekt, was irgendwie im Keller von irgendwelchen Jugendlichen zusammengestrickt wird, also kann man das auch überhaupt nicht einsetzen. Genauso wie aber an anderen Stellen sowas ist wie, ja, das ist total super und das können wir alles kostenlos einsetzen. Das ist super simpel, das müssen wir dann nur eben installieren und fertig. Beide Seiten, behaupte ich, sind völlig realitätsfremd. Sprich, ich muss mir auch immer noch überlegen, wie führe ich sowas ein? Also was brauchen eigentlich meine Nutzenden? Was will ich da haben? Ist das eigentlich dieses Open-Source-Projekt, was ich da nutzen möchte vielleicht? Was überhaupt zu mir passt? Und ich muss mir eben auch Gedanken dazu machen, wie deploy ich das? Wie kriege ich das hin, dass das Ganze stabil funktioniert, sicher funktioniert? Ich muss mir auch Gedanken darüber machen, was ist so mein Risikomanagement? Ist das jetzt vielleicht ein Projekt, wo tatsächlich eigentlich nur eine Person das zusammengebaut hat? Das heißt, wenn die Person nicht mehr da ist, was passiert dann? Das ist was, wo ich einfach offen drauf gucken muss und sagen muss, okay, ich gucke mir das Projekt einmal an und sehe dann, das kann ich nutzen, das kann ich nicht nutzen, das ist der Aufwand, das zu betreiben, das ist der Aufwand, das nicht zu betreiben. Genauso wie eben, wie gesagt, ich kann mir sowas natürlich auch einkaufen, auch da kann ich natürlich gucken, gibt es Firmen, die mich dabei unterstützen können. Und das ist einfach so ein Prozess, den man einmal durchlaufen muss. Und man muss sich, glaube ich, aber einmal klar werden, ganze Thema Open Source, das ist eben nicht mehr, dass irgendeine Privatperson hat da mal was gemacht, sondern das sind heute professionelle Tools, wo auch wirklich große Firmen hinterstehen. Also wenn man sich anguckt, welche Firma Open Source macht, beziehungsweise eigentlich kann man sich wahrscheinlich besser angucken, welche Firma nicht Open Source macht, weil wenn man sich die ganzen großen Player anguckt, also sei das Meta, sei das Google, sei das Microsoft und sonst was, dann bringen die alle Open Source Projekte raus, die genutzt werden können. Und wenn ich sowas natürlich dahinter habe als Big Player, dann ist das schon relativ sicher. Das heißt, das kann ich mir problemlos angucken. Und ja, wie gesagt, auf der anderen Seite muss ich mir irgendwie überlegen, wie betreibe ich das eigentlich? Will ich mir da das selber ans Bein binden und habe ich Leute, die das betreiben können? Oder will ich mir da irgendwie Support einkaufen oder sonst was? Das ist immer noch so der ganz, ganz klassische Gedanke, der dahinter steckt. Ja, genau. Und ansonsten einfach mal drauf gucken und gilt wie so an vielen Stellen, wenn auch schon einige andere Leute das machen, dann sind die Chancen gut, dass das ganz ordentlich ist. Also sowas wie als Beispiel Nextcloud, was irgendwie schon ganz, ganz viele Leute einsetzen, ist sicherlich was, was ich relativ bedenkenlos einsetzen kann. Das Gleiche gilt irgendwie für so Sachen wie Matrix, haben ganz, ganz viele Hochschulen auch schon laufen und hat natürlich auch dann den Vorteil, dass ich da einfach auch wiederum diese Community habe, wo ich mich anschließen kann und sagen kann, hey, hier übrigens, wie habt ihr das dann gemacht? Hey, hier, ich habe dieses Problem, könnt ihr mir da helfen und so weiter.
Ja, vielen Dank für diese ausgewogene Schilderung. Wie ist es denn, kann Open Source Software einem auch über den Kopf wachsen? Also wie kann man praktisch sicherstellen, dass die erstellte Software skalierbar ist? Also dass sie dann auch mitwächst und dass man vielleicht als Player nicht komplett gestresst und ausgebrannt aus der Sache rauskommt?
Hier ist jetzt eigentlich, glaube ich, so, dass wir über zwei Aspekte reden müssen. Das eine ist natürlich, was ist, wenn ich einfach die Open Source Software nutze und in den Einsatz bringe? Also quasi, ich bin nur der Betreiber. Was passiert da? Was muss ich da machen, damit mir das nicht über den Kopf wächst? Ein anderer Aspekt, da haben wir jetzt auch noch weniger drüber geredet. Ich bin ja irgendwie klassischerweise eigentlich Softwareentwickler. Ist natürlich, wie stelle ich es an, wenn ich selber solche Projekte hochziehe und als Hochschule kann ich das ja durchaus machen. Also entweder starte ich sogar so ein Projekt oder ich beteilige mich zumindest an so einem Projekt. Aber gucken wir uns doch erstmal den Aspekt, ich rolle das Ding einfach nur bei mir aus an. Und wie gesagt, das Wichtigste, was ich als erstes machen muss, ist das, was ich eben schon meinte, die Fallstricke. Ich gucke mir erstmal an, ist das ein Projekt, was irgendwie aktiv ist, was auch vielleicht andere nutzen und so weiter. Und das ist sicherlich eine gute Voraussetzung, um einfach zu sagen, okay, von den Hochschulen Deutschlands, ich weiß nicht, waren, glaube ich, im letzten ZKI-Umfrage, 70%, die irgendwie Opencast nutzten, von denen die geantwortet haben. Das heißt, das ist sicherlich was, was so viele einsetzen, wo ich eine gute Chance habe zu sagen, okay, alle anderen machen das auch, oder viele andere machen das auch. Die Chance, dass mir das über den Kopf wächst, ist jetzt nicht so super hoch. Das heißt, das ist vielleicht ein Tool, was ich einsetzen kann. Und einfach diese Evaluation vorher machen, total wichtig. Die andere Sache ist natürlich, dass ich mir immer so ein bisschen Gedanken darum machen muss, auch schon frühzeitig Gedanken darum machen muss. Habe ich Personal, das sich darum kümmert? Was ist so mein Konzept für, wie will ich es einführen, wer soll es nutzen, wie groß will ich, dass es wird, wo will ich es vielleicht im Einsatz haben und sonst was. Das muss auch nicht mal hundertprozentig ausgearbeitet sein, aber einfach, dass man den Gedanken hat, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen und dann schon ein paar Ideen hat. Das ist einfach total hilfreich, weil dann merkt man halt auch total schnell, ah, warte mal, das wird jetzt aber plötzlich anders genutzt, als ich das eigentlich gedacht habe. Bedeutet das irgendwas für mich? Wächst mir das über den Kopf? Brauche ich da irgendwie Hilfe? Brauche ich da, muss ich mir da noch Leute zusuchen oder sonst was? Kann ich das so betreuen? Und das heißt, einmal diesen Gedanken machen, was will ich damit eigentlich und so weiter. Super wichtig. Der andere Aspekt auch da natürlich ist einfach so ein bisschen Professionalisierung. Wir betreuen ja am Virtuos zum Beispiel relativ viele Projekte. Also Opencast habe ich als ein Beispiel gerade schon genannt, aber natürlich auch unser Lernmanagementsystem. Wir haben Matrix im Einsatz bei uns. Wir haben BigBlueButton als Videokonferenzlösung im Einsatz und. Und Da ist natürlich auch so, dass wenn ich mir das Deployment von einem Tool angucke und das Deployment von anderen Tool angucke, dass da ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten sind und ich kann einfach daraus lernen und mich natürlich in dem Maße auch professionalisieren. Das heißt aber natürlich, dass ich auch so einen Kern von Leuten brauche, die in diesem Bereich eben Erfahrung haben. Das ist so dieser klassische DevOps-Bereich, also Development and Operations. Und ja, das gehört so ein bisschen natürlich dazu, wenn ich das selber deploye, wenn ich mir das Ganze einkaufe und sage, hey, hier bitte deployt das doch für mich, dann fällt der Teil natürlich weg. Dann ist es natürlich wie jedes andere Produkt, was ich mir irgendwie ja hole, dass ich da einfach meine Kostenanalyse machen muss und so weiter. So, wenn ich jetzt mal das Ganze umdrehe und sag, okay, wir wollen nicht nur das Ganze betreiben, sondern wir wollen das Ganze auch noch weiterentwickeln, dann geht's natürlich auch noch in ganz andere Richtungen. Also zum einen muss ich natürlich mir überlegen, okay, mit wem arbeite ich denn da vielleicht zusammen? Das heißt, in ganz vielen Fällen brauche ich auch irgendwie sowas wie, ich stelle mir mal vor, ich wäre jetzt nicht die Person, die das Ganze online stellt, sondern ich stelle mir vor, ich wäre eine zweite Hochschule, die das Ganze dann sieht und vielleicht da mitmachen will. Was bräuchte ich denn eigentlich, damit ich da mitmachen kann? Und naja, das heißt, für jemanden, der das Ganze startet und erstellt und sowas meistens, ja, ich brauche irgendwie eine einigermaßen gute Dokumentation, ich muss das einigermaßen ordentlich veröffentlichen, ich muss anderen Leuten die Möglichkeit auch geben, mitzumachen und zu sagen, hey, wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch doch hier. Dazu gehört auch meistens Community Building und so weiter. Und das ist übrigens auch immer ganz witzig, weil der große Vorurteil, das große Vorurteil gegenüber Informatikern ist ja immer, die sitzen im Keller und reden mit niemandem. Und alles, was ich gerade aufgezählt habe, ist natürlich eigentlich Community-Building, Kommunikation mit anderen und so weiter. Das heißt, das ist schon, wenn ich so ein Projekt starte und wirklich sage, ich will, dass ich da auch nicht nur alleine dran arbeite, dann kann ich natürlich auch machen, aber wenn ich da tatsächlich so ein Projekt draus machen will, was dann auch andere nutzen und andere mitarbeiten und so weiter, dann ist das halt ein total großes Thema und auch was gerne mal unterschätzt wird von Leuten, die das noch nie gemacht haben. Genau, und ja, letzte Sache ist natürlich, wenn ich schon in ein bestehendes Projekt einsteige, auch da muss ich natürlich immer so ein bisschen dran denken, das kostet natürlich Zeit, das heißt, ich kann da Sachen einbauen, aber ich muss mich natürlich auch mit anderen abstimmen. Das hat auch da natürlich viele Vorteile. Ich habe eine größere Gruppe von Nutzenden, das heißt, ich kann auch kriege plötzlich auch mehr Feedback von den Leuten. Das heißt aber auch, dass ich mehr Feedback von den Leuten kriege und mich plötzlich damit herumschlagen muss, dass irgendwer sagt, ja, sorry, aber bei mir ist das leider ein bisschen anders. Das, was du da gerade gebaut hast und was für deinen Spezialfall passt, das passt für uns gar nicht. Wir müssen da irgendwie einen Kompromiss finden. Auch da, wie gesagt, wieder total viel Kommunikation mit anderen Hochschulen. Das heißt aber natürlich auch, dass auf der anderen Seite Sonderfälle und Sachen, die ich vielleicht nicht bedacht habe, direkt abgefangen werden an ganz vielen Stellen. Meistens, wie immer, immer geht nicht, aber meistens zumindest das, was dann tatsächlich reinkommt, auch ein bisschen besser ist als das, was ich sonst nur gemacht hätte oder sowas. Aber ja, das sind so ein bisschen so Sachen, woran ich einfach dran denken muss, wenn ich da irgendwie in dem Feld aktiv bin. Und wie gesagt, das sind auch durchaus unterschiedliche Aspekte von, ich bin Nutzender oder ich deploye Open Source Software hinzu. Ich entwickle da auch tatsächlich mit.
Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was Deployment bedeutet. Also wirklich nur ganz kurz.
Genau. Da merkt man wieder, dass ich Techniker bin. Also das Deployment ist eben das Ausrollen oder in Einsatz bringen von solcher Software. Wenn ich heute an Software denke, dann ist natürlich bei ganz, ganz vielen Tools das ja nicht mehr der Fall, dass ich sage, hier geht auf folgende Webseite, ladet euch folgenden Installer runter und installiert das bei euch lokal. Sondern der ja, eigentlich überwiegende Teil aller Dienste heutzutage sind eben Webdienste. Selbst wenn es dafür eine Handy-App gibt oder sonst was ich noch installiere, ist das, was im Hintergrund läuft, eigentlich fast immer eine Serverkomponente. Und das ist natürlich was ich irgendwie installieren muss, ausrollen muss. Und da spricht man eben, wie so häufig in der IT, von einem englischen Begriff, und das ist eben Deployment. Und das kann auch total unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass ich eben tatsächlich im Hintergrund irgendwo einen Server habe, also einen Rechner, der in meinem Rechenzentrum steht, bei dem ich mich einlogge und ganz banal und händisch dieses Tool installiere. Wenn es um größere Dienste geht, dann ist es aber heutzutage tatsächlich so, dass das meistens automatisiert passiert und ich quasi Software schreibe, die dann Software auf einem ganzen Cluster von Rechnern ausrollt. Das heißt, ich habe plötzlich nicht einen Dienst, der auf einem Rechner läuft, sondern irgendwie einen Dienst, der automatisch ausgerollt wird auf 20 Rechner und so weiter. Und da spricht man eben von dem Deployment. Und wer jetzt denkt, das klingt irgendwie total kompliziert, warum macht man denn sowas? Naja, man will zum Beispiel sowas haben wie, wenn eine Sache ausfällt, dann will man irgendwie Redundanzen da drin haben. Man hat natürlich auch solche Sachen wie Skalierbarkeit. Wenn ich bei Opencast 20 Videos hochlade, dann will ich eben nicht, dass das Abspielen von Videos davon behindert wird, dass 20 Videos gerade verarbeitet werden und so weiter. Das heißt, das ganze Deployment ist quasi heutzutage ein Informatikbereich für sich und durchaus was eben ja jeder größere Player oder eigentlich schon mittelgroße Player in diesem Bereich, wir rollen irgendwas aus, sich drum kümmern muss.
Lars, vielen Dank für diese spannende Erklärung und dafür, dass du heute bei uns warst in unserem Podcast. Auch dafür, dass du offenkundig bei der Sendung mit der Maus heute mitgemacht hast. Danke, dass du das alles sehr gut erklärt hast. Es war sehr verständlich und anschaulich. Und möchtest du zum Schluss noch etwas sagen, also ein Appell vielleicht oder eine Sache, die dir an der Open-Source-Entwicklung besonders wichtig ist oder so?
Vielleicht noch eine Sache, weil das hin und wieder mal so ein bisschen untergeht, aber ich persönlich das immer total wichtig finde. Wir sind ja im Hochschulkontext, das heißt, wir arbeiten ganz, ganz viel mit öffentlichen Geldern. Gerade in den letzten Jahren gibt es irgendwie so zwei größere Initiativen. Das eine ist eben so dieses ganze Thema digitale Souveränität. Das heißt, ja, ich möchte auch irgendwie meine Hoheit über meine Daten haben und sonst was, was sicherlich ist, also da könnte man einen komplett eigenen Podcast drüber machen. Aber wo Open Source eine wichtige Rolle drin spielt, auch irgendwie sicherzustellen, dass ich an meine Daten später noch rankomme und nicht irgendeine Firma damit wegrennt. Und das zweite große Thema in den letzten Jahren ist eben Public Money, Public Code. So mit der Idee, dass ich das gerade öffentliche Geld, was ich so habe, eben nicht nur dem nächsten IT-Giganten in den Rachen werfe und das dann nach Amerika abwandert oder so, sondern dass man sagt, okay, vielleicht, wenn wir uns überlegen, dass sich 20 Hochschulen jetzt dieses Tool einkaufen würden, könnten wir auch das Geld dafür nutzen, da etwas zu entwickeln, was nicht nur diese 20 Hochschulen einsetzen könnten, sondern tatsächlich irgendwie eigentlich alle Hochschulen Deutschlands, ich sage gerade Deutschlands, eigentlich sogar weltweit. Und so die Idee, wenn ich schon öffentliches Geld darauf werfe, warum dann nicht auch das Ergebnis öffentlich machen? Das ist noch so ein Gedanke, den ich immer sehr charmant finde, der auch eine große Rolle spielt. Aber da gehen wir natürlich jetzt weniger ein auf noch, was ist eigentlich Open Source oder sonst was, sondern da gehen wir schon fast in die politischen Themen rein.
Ich lerne daraus, dass es auch eine Frage des Prinzips ist, bei Open-Source-Entwicklung mitzumachen. Und ich glaube, damit schließt sich der heutige Kreis sozusagen. Lars, vielen Dank für deine Ausführungen. Es war sehr spannend. Und ja, auf Wiederhören sozusagen.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.